direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab.
Herzlich willkommen zu Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden genialen Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir sind ja alle drei Psychologen qua Profession und als Psychologen beschäftigen wir uns überraschenderweise mit dem menschlichen Geist, mit menschlichem Verhalten und Erleben. Und da steht natürlich ein riesiger Elefant im Raum, nämlich die Frage, woher das alles kommt. Gut, der Schuldige ist schnell gefunden. Es hat etwas mit dem menschlichen Gehirn zu tun. Doch jetzt haben wir ein Problem. Dieses Organ ist sehr, sehr schwierig zu untersuchen, denn man kommt zu schlecht ran, wenn man lebende Probanden untersucht. Man kann es nicht rausschneiden, währenddessen sich angucken, und selbst wenn, dann sieht man da eigentlich nicht genau das, was vor sich geht. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen die nächsten Folgen. Wir wollen darüber sprechen, welche technischen Methoden gibt es, um denn das, was im Gehirn oder in unserer Psyche vor sich geht, sichtbar zu machen, untersuchbar zu machen und schlussendlich auch interpretierbar zu machen. Und eine der einfachsten Methoden ist das sogenannte EEG, die Elektroenzephalographie. Schwieriges Wort, spannendes Thema. Frage an euch beide: Was ist das? Was kann man damit machen? Und was hat man Spannendes damit schon rausgefunden?
Also ich würde gerne ganz kurz davor, bevor ich das beantworte, oder wir das beantworten natürlich, würde ich erstmal sagen, natürlich kann man Psychologie auch betreiben und sollte man auch betreiben, auch unabhängig vom Gehirn. Und das hört sich jetzt erstmal etwas merkwürdig an, weil du hast es ja tatsächlich sehr, sehr bedeutungsvoll eingeführt. Das Gehirn sozusagen, da kommt das alles her. Aber die Frage ist, ob das der richtige Level ist, das zu analysieren. Das, was du als Psyche bezeichnet hast oder als psychologische Prozesse, als kognitive Verarbeitung oder wie auch immer man das bezeichnet. Und das Spannende ist, manchmal sage ich in den Vorlesungen, das Gehirn brauchen wir jetzt erstmal nicht, weil wir natürlich sehr, sehr viele Modelle rein kognitiv im sogenannten kognitiven Apparat verortet sehen können. Das heißt, einfach erstmal annehmen können, dass wir sehr, sehr vieles beschreiben können in einer theoretischen Sprache, die unabhängig von der Implementierung eines bestimmten Weichteils, beispielsweise des Gehirns, abläuft. Das ist ganz, ganz wichtig festzuhalten, weil viele sagen, die Mutterdisziplin ist ja eigentlich die Neurowissenschaft oder die Neurowissenschaften. Und deswegen, ohne Neurowissenschaften können wir keine Psychologie betreiben. Manche sagen sogar mittlerweile oder haben vor ein paar Jahren damit begonnen zu sagen, die Psychologie ist nur noch so eine Art Hilfswissenschaft. Und im Gegenteil, es ist ganz anders. Die Psychologie ist tatsächlich die große Mutterwissenschaft. Und ich würde sagen, das ist ganz, ganz toll und wichtig, das zu ergänzen durch andere Wissenschaften. Eine der wichtigen Wissenschaften ist die Neurowissenschaft, wo dann eben EEG auch reingehört. Und als Psychologe und Psychologin machst du natürlich auch unter Umständen solch eine Forschung, aber du musst das eben nicht. Das ist eben ganz, ganz wichtig festzuhalten. Also auch ohne Gehirnverstand oder Verständnis über das Gehirn können wir ganz, ganz viel erklären. Und so ist es ja auch gewesen, dass man 100 Jahre lang eigentlich fast immer Psychologie ohne genaue Prozesse im Gehirn zu analysieren und auch nachzuweisen, tatsächlich hochwertige Forschung machen konnte.
Bevor wir noch mal zum EEG zurückkommen, würde ich noch einen Schritt weitergehen bezüglich der Mutterwissenschaft. Und ich würde sagen, es ist nicht die Psychologie, die die Mutterwissenschaft ist, sondern tatsächlich die Philosophie. Das ist etwas, was ich in meinen Seminaren auch oft predige und wofür ich von der Hälfte der Studierenden begeistertes Nicken bekomme, von der anderen Hälfte kriege ich entnervtes Augenrollen. Aber ich vertrete das ganz, ganz stark und sage, wir brauchen mehr Philosophie, mehr philosophisches Denken, Verständnis für philosophische Theorien in der Psychologie, damit man einfach so ein Big Picture bilden kann. Gut, ein Bild, was in diesem Big Picture vorhanden ist, ist eben das Bild des EEGs. Marius, was ist ein EEG? Was kann man damit messen und was hat man damit schon Tolles herausgefunden?
Fangen wir vielleicht mal erstmal damit an, was es ist. Also EEG ist die Ableitung der elektrischen Aktivität in der Großhirnrinde über Elektroden, die du an die Schädelkalotte klebst und die eben diese sehr, ja doch sehr kleinen Ströme, die sich eben in unseren Gehirnwindungen bei der neuronalen Aktivität zeigen, die verursachen auch sehr, sehr kleine Magnetfelder. Also jeder fließende Strom verursacht ein Magnetfeld und diese Magnetfelder wiederum induzieren dann in den Elektroden, die auf dem Schädel kleben, eben sehr, sehr, sehr kleine Ströme, die wir wiederum messen können. Also das ist so erstmal ganz grob das Prinzip. Und dann gibt es eben zig verschiedene Arten, zum Beispiel, wo man diese Elektroden anklebt und natürlich auch nach was für einer Art von Signalen man damit überhaupt sucht. Aber ich glaube, da ist dann Klaus der größere Experte von uns, wenn es dann um die verschiedenen ja auch Auswertungsverfahren oder Analysemethoden geht. Aber das war schon mal zumindest jetzt das grobe Funktionsprinzip.
Also Elektrizität im Gehirn, klar, jeder, der Neurobiologie in der Uni hatte, weiß, dass elektrische Signale weitergeleitet werden, wenn es zur Erregung kommt, über die Nervenbahn, dann an der Synapse in chemische Signale umgewandelt werden und dann wieder zurück in elektrische Signale. Und natürlich gibt es nochmal die elektrischen Synapsen, also ganz, ganz kompliziert, ganz, ganz vielfältig, aber Strom ist auf jeden Fall drin, Spannung ist drin. Und ja, das führt uns dann zur dritten Frage, Klaus, welche spannenden Erkenntnisse konnte uns das EEG denn geben? Was waren so die Sachen, wo Sie gesagt haben, wow, ohne das wüssten wir das überhaupt nicht?
Da können wir gleich drauf eingehen, aber vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, dass wir tatsächlich das Faszinierende haben, wie es Herr Marius erklärt hat, dass wir an der Oberfläche der Kalotte, also das ist vielleicht ein bisschen abstrakt noch gesagt, also wir können da, wo die Haare sind, also im Prinzip, wenn wir ein sehr, sehr empfindliches Gerät haben, also mit Verstärkertechnik ist das eben möglich und das eben schon seit 100 Jahren kann man das tatsächlich ganz gut ableiten. Davor ist es aber auch schon bekannt gewesen, so 120, 130 Jahre lang ist es schon bekannt. Das heißt, wir können tatsächlich außerhalb des Kopfes Aktivität feststellen. Jetzt erstmal ganz, ganz global gesagt, was deswegen so faszinierend ist, weil wir uns ja manchmal überlegen, kann man denn sowas wie Gedanken lesen? Naja, also Gedanken lesen ist natürlich schon etwas, was so ein bisschen in die Parapsychologie fällt erstmal, würde man sagen. Man kann nicht einfach Gedanken lesen. Ich kann jetzt nicht einfach in deinen Kopf reinschauen. Okay, das können wir nicht, aber reinschauen müssen wir ja auch nicht, wenn wir elektrische Signale, wir wissen ja, wie du auch gesagt hast, es sind elektrische Potenziale liegen an, aber es ist tatsächlich im Prinzip erstmal so, dass wir an der Oberfläche der Schädelkalotte, da wo eben die Haaransätze sind, könnten wir tatsächlich mit einer feinen Technik, wenn wir selber sensitiv genug wären, dann könnten wir das irgendwie erspüren. Also wird es vielleicht mal ganz spannend sein, wenn wir tatsächlich feststellen, dass es möglich ist, dass wir vielleicht so eine Art Aura oder sowas feststellen. Und das ist jetzt sehr, sehr unwissenschaftlich gesprochen, einfach deswegen, weil man wahrscheinlich, das will ich einfach nur darauf aufmerksam machen, ob wir das irgendwann mal messen können, dass wir vielleicht auch aus der Entfernung tatsächlich etwas feststellen können, das ist mir nicht klar, aber es ist auf jeden Fall gar nicht ganz unwahrscheinlich, dass irgendwo diese Ströme tatsächlich detektierbar sind. Aber jetzt kommen wir mal zurück zur echten Technik heutzutage. Also wenn wir heutzutage tatsächlich eine Verstärkertechnik nehmen und Elektroden nehmen, die diese ganz, ganz feinen Ströme aufnehmen können und wir die auch noch an den richtigen Stellen platzieren, da wo wirklich interessante Potenziale vorhanden sind und das eben sauber ableiten. Wie macht man das übrigens? Man versucht die Impedanz. Die Impedanz, das ist der Widerstand, wenn Strom durchfließt, so ist das definiert, möglichst gering halten. Das heißt, möglichst wenig, ja, wie könnte man das sich vorstellen? Man will sozusagen möglichst direkt messen, das, was an der Hautoberfläche tatsächlich anliegt, an Potenzialen. Wie macht man das? Wie würde man das machen, wenn man das in einem anderen Bereich macht? Man versucht, irgendwie einen direkten Draht zu legen. Das ist etwas, was unschön wäre. Kann man natürlich wirklich machen. Man könnte durch die Hautoberfläche durchstoßen, mit Elektroden beispielsweise. Das hat man auch gemacht und das macht man auch heute noch, allerdings nicht zum Beispiel bei normalen experimentellen Versuchen. Dann ist man sehr, sehr nah dran. Aber man kann ziemlich nah kommen, indem man eben ein Elektrolyt einfügt zwischen der Elektrode und dem Haut, also einen richtigen Hautkontakt herstellt, mit meist so ein Gel, so eine Paste. Und wenn man sauber arbeitet, sodass eben nicht die eine Elektrode mit der anderen Kurzschluss macht, dann kann man tatsächlich sehr, sehr schön eine räumliche Auflösung dieser Potenziale erreichen. Das heißt, man kann zurückrechnen, wo ungefähr tatsächlich ein Strom herkommt und vor allem wann er wo ist. Die räumliche Auflösung ist so nicht ganz so gut. Ja, man hat meist 20, 32, vielleicht 64 Elektroden. Das ist dann aber schon sehr, sehr viel. Man kann ein bisschen mehr Elektroden auch haben. Man könnte sogar 128 Elektroden beispielsweise haben. Trotzdem ist das nicht eine gigantische Auflösung, wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, man hätte ein Bild mit 128 Pixeln, entsprechend diesen 128 Elektroden, dann wäre das auch nicht so ganz genau. Ein paar Elektroden gehen auch noch ab, weil man beispielsweise sowas wie eine Masse braucht und man braucht zum Beispiel auch noch, damit man ganz starke Artefakte, also Stromartefakte, die ausgelöst werden durch große Muskelgruppen. Was ist im Gehirn für ein Muskel? Zum Beispiel die Augenschließreflexe oder die Augenbewegungen. Das sind relativ große Muskeln noch, die sehr starke Potenziale haben. Die muss man noch abziehen, aber man hat trotzdem noch eine relativ gute räumliche Auflösung, die nicht wirklich schlecht ist, aber eine ganz, ganz großartige zeitliche Auflösung. Das heißt, man kann eines jetzt erstmal ganz generell beantworten, dass man nämlich Prozesse, kognitive Prozesse, etwas wie etwas verarbeitet wird, sehr, sehr gut zeitlich tatsächlich einschätzen kann. Aber, und das ist vielleicht jetzt die letzte Bemerkung, bevor ich sozusagen erstmal wieder abgebe, das Interessante ist eben, selbst wenn wir jetzt tatsächlich solche sehr hochauflösenden zeitlichen Bilder erhalten von Gehirnprozessen und sie auch noch einigermaßen räumlich verorten können, heißt es noch lange nicht, dass wir zum Beispiel das Denken abbilden können, sondern das sind eben ja einzelne Neuronengruppen, die zeitlich synchronisiert zu einem bestimmten Ereignis tatsächlich stattfinden. Das ist das Einzige, was wir erstmal wissen. Das müssen wir in eine Bedeutung bringen von etwas, was wir eben Menschen zum Beispiel aufgeben. Das heißt, wir geben ihnen eine bestimmte Aufgabe, sie erfüllen die, wir verändern die immer wieder und schauen, wo verändern sich tatsächlich diese Potenziale. Und das ist die große Aufgabe der wiederum Experimentalpsychologie, gute Paradigmen zu haben, damit wir das eben gut unterscheiden können.
Da würde ich jetzt gerne einhaken, weil Klaus, du hast es in so einem Halbsatz gesagt, dass wir heute immer noch Leuten Elektroden direkt ins Gehirn stecken. Aha. Das sollte man vielleicht den Leuten, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch erklären, wann und warum, damit es nicht so in der Luft
natürlich
hängt.
Natürlich, ja.
Also genau, nicht eben aus Jux und Dollerei, sondern wo das heute eben immer noch gemacht wird, ist zum Beispiel, also bei Operationen am offenen Gehirn, wenn bei einer Epilepsie zum Beispiel, wenn man sich dazu entscheidet, Teile des Gehirns herauszuschneiden, um eben den Herd der abnormalen elektrischen Aktivität so hoffentlich dann zu entfernen, muss man eben sehr genau wissen, wo man gerade schneidet und wo man vielleicht auch aufhören muss zu schneiden, um keine wichtigen Teile mit zu erwischen. Und da werden zum Beispiel Elektroden ins Gehirn eingebracht, um eben hier die Aktivität während dieser OP zu messen. Also es sind schon sehr spezialisierte Fälle, wo man das heute noch macht, aber bei solchen Gelegenheiten auch oft mit Einverständnis der Leute dann psychologische Forschung, dass man denen dann auch zum Beispiel Bilder zeigt, Musik hören lässt, dann hat man zum einen, weiß man dann genau, wo die entsprechenden Areale des Gehirns sind und zum anderen erhalten wir es auch für die Forschung wertvolle Hinweise, wo genau diese Lokalisation möglicherweise dann ist.
Genau, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Hinweis. Und was auch noch wichtig ist, wenn wir jetzt einfach nur diese Aktivitäten, also wir nehmen jetzt mal das ganz harmlose, das, was wir wirklich nehmen, das ist eine nicht-invasive Technik. Das heißt, wir leiten einfach nur ab, was da eben schon ist. Auch diese Verstärker, die werden, das muss man sich so vorstellen, die werden sozusagen, werden das erstmal mit Kabeln abgeleitet und dann später erst verstärkt. Das heißt, da kommt nicht aktiv irgendwas hinzu, dass man irgendwie stimuliert wird oder irgend sowas. Also EEG ist tatsächlich eine fantastische Technik, muss man wirklich sagen, tut nicht weh, hat keine Schädigungswirkung und so weiter. Es ist nur ein bisschen ein glibberiges Gefühl, weil man eben tatsächlich so eine Maske auf dem Kopf hat, wo eben dieses Gel eingeführt ist. Aber wichtig festzustellen ist, so in den ersten Jahren der EEG-Forschung, so in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, hat man erstmal überhaupt diese Spontanaktivität eines Gehirns sich angeschaut, bestimmte Wellenbereiche, Frequenzspektren und so weiter analysiert. Was uns allerdings so in der experimentell orientierten Psychologie vor allem interessiert, sind sogenannte ereigniskorrelierte Potenziale. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erklären, bevor wir da tiefer einsteigen in den Erkenntnissen, die wir daraus spezifisch gezogen haben. Die Idee ist eben eine zutiefst experimentelle, nämlich man stimuliert einen Menschen, ein Tier, was auch immer man untersucht und gibt bestimmte Reize vor und schaut sich ganz genau an, wann dieser Reiz tatsächlich vorhanden ist. Also beispielsweise synchronisiert man die Präsentation eines Bildschirms oder einer anderen Stimulation, eine akustische Stimulation kann es auch sein oder irgendwas anderes, und schaut sich eben an, was daraufhin im Gehirn passiert an bestimmten Stellen. Und das ist die spannende Sache. Dieses ereigniskorrelierte Potenzial bedeutet, man zieht sozusagen ein bestimmtes Ereignis, schaut man sich an und sieht und versucht herauszufinden, was darauf folgend kommt. Und daraus kann man dann tatsächlich ableiten, dass bestimmte Stimuli eben in bestimmten Hirnregionen andere Potenziale nach sich ziehen. Ja? Also ist das EKP, ereigniskorrelierte Potenziale, eigentlich der Schlüssel. Aber auch hier kann man ohne eine vernünftige Experimentalpsychologie eigentlich kaum was Gutes herausfinden oder kaum was Interessantes, weil man eben tatsächlich ein sauberes Paradigma braucht, um das zu untersuchen.
Genau, also Korrelation ist keine Kausalität, aber wir brauchen Korrelation, um Kausalität ableiten zu können, tatsächlich. Und dafür müssen wir eben die Bedingungen systematisch variieren. Wir müssen alle anderen Aspekte konstant halten, damit wir wissen, okay, es gab eine Änderung und wir haben alles andere ausgeschlossen. Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ist diese Änderung darauf zurückzuführen, dass wir selbst in diesem Setting, in diesem experimentellen Setting geändert haben, was geschehen ist. Und dadurch kann man dann kausale Inferenzen machen. Interessant ist, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie so ein EEG aussieht. Das sind nämlich Linien, die laufen von links nach rechts. Und von rechts nach links, glaube ich.
Also es ist natürlich vollkommen arbiträr, das kann man sozusagen machen, wie man will, aber es ist einfach auf einem Zeitstrahl gibt es eben eine Potenzialveränderung und die kann man grafisch auftragen mit, was weiß ich, einer Linie oder wie auch immer. Und das Spannende ist eben, wenn man die überlagert, also wenn man eine einzelne Linie macht, das funktioniert auch mittlerweile, ja, ist tatsächlich die Statistik sehr weit fortgeschritten. Man kann tatsächlich einzelne Ereignisse, kann man sich anschauen, aber meist mittelt man. Man mittelt über sehr, sehr viele Ereignisse einer Bedingung, vergleicht die dann mit einer anderen Bedingung und schaut sich dann Potenzialunterschiede in der zeitlichen Dimension tatsächlich an und erkennt dann wiederum, interessanterweise charakteristische Wellen, beispielsweise im Temporo-Okzipitallappen, also das ist im seitlichen Hinterhauptslappen, also das ist ein Zwischending zwischen Temporal- und Okzipitallappen. Da passiert zum Beispiel viel mit den Gesichtern und da erkennt man zum Beispiel nach 100 Millisekunden, nachdem ein Reiz ausgesendet worden ist, zum Beispiel ein Gesicht, dass da eine erste Aktivität ist, eine ziemlich starke, eine sehr charakteristische und dann nochmal nach 70 Millisekunden weiter, das ist die sogenannte N170, das heißt ein negatives Potenzial, 170 dauert dann 20 Millisekunden ungefähr und dann verändert sich das wieder und so weiter. Und daran kann man tatsächlich charakteristische Aktivitäten des Gehirns feststellen. Wichtig ist allerdings, das sind alles Modelle, wo man zurückrechnet, wann, also und vor allem wo das tatsächlich stattgefunden hat. Also sogenannte Lokalisierungen erfolgen immer über ein Modell, was relativ einfach ist. Also es sind einfache, zum Beispiel Kalottenmodelle, wie also tatsächlich die Übertragung über die Schädelkalotte läuft. Und man muss da sehr, sehr aufpassen. Also das, was man dann später aus so einem Analyse-Tool rausliest, ist nicht genau das, was man gemessen hat, sondern zurückgerechnet, wo die Potenziale wie tatsächlich ausgesehen haben. Es funktioniert zwar relativ zuverlässig, aber gerade die Lokalisation kann doch durchaus mal schiefgehen. Also ich erinnere mich mal an ein Experiment, wo ich tatsächlich Gesichter untersucht habe. Da haben wir umgedrehte Gesichter versus normal gedrehte Gesichter uns angeschaut und die sogenannte Thatcher-Täuschung haben wir damals untersucht. Das können wir vielleicht mal irgendwann anders erklären, was es genau ist. Ist ein spannendes Phänomen auf jeden Fall und zeigt ein ganz, ganz charakteristisches Muster. Und als wir dann irgendwann zurückgerechnet haben, wo denn der Ort, die sogenannte Generierung dieses Signals stattgefunden haben, hat unser Rechenprogramm damals eine Quelle herausgefunden, die außerhalb des Gehirns war, was natürlich nicht möglich sein kann. Ja, das war auch nicht irgendwie, dass man jetzt plötzlich einen tollen Befund gefunden hat, wo man sagt, wow, das ist ja toll, jetzt haben wir endlich festgestellt, dass wir von außen kontrolliert werden. Nein, es ist natürlich ein Artefakt gewesen. Und das Problem ist natürlich, wenn du jetzt so ein Artefakt einfach sagst, naja, das ist halt ein Artefakt und dann hat halt dieses Rechenprogramm das falsch gerechnet, muss man natürlich auch selbstkritisch in Frage stellen, ob die gesamte Analyse dann so korrekt ist, ja, oder ob man nicht einfach sagen muss, wenn so eine Invalidität der Rückrechnung stattfindet, ob überhaupt der Datensatz auswertbar ist. Und da muss man eben wirklich aufpassen und deswegen bin ich auch immer ein Freund von einer sehr, sehr kritischen Betrachtung von solchen Ableitungen oder von irgendwelchen Techniken, die versucht, objektiv, in Anführungszeichen, Daten zu erheben. Objektiv ist es eben nur insofern, dass eben das Modell, was darunter liegt, wie das zurückgerechnet wird, auch ein sehr, sehr gutes ist. Und es ist immer nur objektiv auf der Basis von diesem Modell, aber kann auf keinen Fall sagen, dass es genau real so stattfindet.
Da wäre jetzt der Begriff des Artefakts noch ganz gut zu erklären, den du jetzt gebraucht hast. Artefakt eben als etwas künstlich Geschaffenes wäre eben alles in einem Signal, was ja eben künstlich dazukommt, was eben auf nicht das, was man eigentlich messen will, zurückzuführen ist, sondern im Beispiel von einem EEG, das kann sein, dass einer, der bei der Messung im Raum war, sein Mobiltelefon noch in der Hosentasche hatte und die Signale, die dabei entstehen, sind eben durchaus schon stark genug. Das kann auch eine Steckdose im selben Raum wie der EEG-Verstärker sein, dass solche Signale ins eigentliche Signal einstreuen. Und manchmal merkt man das, wenn es eben unplausibel ist und die Quelle auf einmal außerhalb des Schädels wäre. Aber wenn es eben nicht unplausibel ist, kann es sein, dass man solche Artefakte, solche künstlichen Signalquellen in seiner Messung hat und sich dann vielleicht freut, was Schönes gefunden zu haben. Dabei war es einfach nur ja eine Störquelle, kann man sagen.
Wichtig ist auch nochmal dieser Rückrechnungsaspekt. Nämlich, der wird nämlich dann spannend, wenn wir über sogenannte Brain-Computer-Interfaces sprechen. Also die Idee, okay, durch elektrische Aktivität, durch Gehirnaktivität Computer zu steuern. Und da gibt es Programme und das ist auch durchaus möglich. Und was da eigentlich passiert in der einfachsten Art und Weise, weil da wird teilweise auch ins Gehirn geschnitten und auch was ins Gehirn implementiert, aber das kann man auch mit EEG machen. Man setzt halt jemanden ein EEG auf, bringt dem Computer bei, naja, bei dieser oder jener Aktivität mache XY Und wenn es denn diese Aktivität zeigt, dann wird das gemacht. Und natürlich ist jetzt nicht die Kunst, das irgendwie sinnhaft zu verknüpfen, dass man halt sagt, okay, ich versuche zum Beispiel die Aktivität herauszufiltern, die auftritt, wenn ich oben denke. Und wenn die dann gefunden wird, dann bewegt sich ein Mauszeiger auf dem Bildschirm nach oben. So. Aber das ist auch, wie gesagt, vollkommen arbiträr. Und ich kann überhaupt nicht sagen, also ich lese damit keine Gedanken. Ich lese die Potenziale. So, das ist, dann sind wir wieder bei der philosophischen Frage, ne? Was ist der Gedanke eigentlich? Welche Qualität hat er? Welchen subjektiven Erlebenswert hat er? Ja, was ist die Phänomenologie des Geistes in dem Fall, um auf die letzte Folge zu referenzieren? Und natürlich kann man sagen, naja, ich habe nach oben gedacht und dann wurde das halt gemessen, aber da können noch Zwischenschritte dazwischen sein, von denen wir noch überhaupt nichts wissen, beziehungsweise am Ende kann es halt sein, dass das durch was vollkommen anderes herbeigeführt ist, zum Beispiel, dass die Person einfach, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es nicht durch das Wort oben entstanden, sondern durch irgendein anderes Potenzial, also nicht über den direkten Gedankeninhalt oben, sondern vielleicht einfach, dass irgendein, ja, räumlicher Teil des Gehirns mit aktiviert wurde. Also da muss man eben auch vorsichtig sein, jetzt genau diese direkten Links herzuziehen. Es funktioniert, aber im Zweifel weiß man noch nicht hundertprozentig, warum es funktioniert.
Genau, also viel mit Gedanken hat das wenig zu tun, sozusagen kann man sagen. Aber es ist eben tatsächlich eine neuronale Aktivität, die wir korrelativ ermitteln können. Also eine Person denkt sich eine bestimmte Sache, die einhergeht mit einer bestimmten Aktivität in einem bestimmten Areal. Und das vergleichen wir vielleicht mit einer Aktivität in einem ganz anderen Areal, weil die Person nicht an irgendwas anderes denkt, sondern zum Beispiel an etwas ganz anderes versucht auszuführen, zum Beispiel ein motorisches Areal tatsächlich versucht anzusteuern. Und dann schaut man einfach, wann, wo Aktivität ist. Mit Gedanken hat das noch wenig zu tun, sondern es sind eben milde Korrelate von diesen Gedanken. Genau.
Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und mir spannende Einblicke in die Welt des EEGs gegeben habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Servus, ciao.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.